Und wie er munter war, kommt der Oberarzt, der was mich da operiert hat, zu mir, sagt Herr Ablinger, der hat gar nicht um den heißen Brei herumgeredet, der hat gleich gesagt, Herr Ablinger, der 10.11. Brustwirbel ist gebrochen, das Rückenmark ist zerfetzt, hat er gesagt, Sie werden nie wieder aus dem Rösti rauskommen.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute aus der legendären Bumsen in Scherding.
Der Heli hat uns schon begrüßt. Der Bierwirt in der Bumsen. Mit zwei Seideln ist er gleich gekommen.
Mit drei Seideln für unseren Gast und für uns. Und es ist eine schwierige Sache heute, weil ihr wisst, alle Stammhörer wissen ja, wir sind unterstützt von Gösser, von Linzer Bier und Co., von der Brauunion. Und wir sind in der Bumsen. Das ist schwierig, weil der Partner und der Sponsor von unserem Gast ist ja Baumgartnerbier. Da müssen wir Baumgartnerbier trinken.
Aber es ist okay.
Es ist okay. Es ist einmal aushatschen im Jahr, ist erlaubt. Ja. Entschuldigung, liebe Baumgartner. Unser Gast ist nämlich heute zweifacher Olympiasieger, zweimal Silbermedaille, einmal Bronze, Weltmeister, Europameister und Staatsmeister muss man schon gar nicht mehr dazu sagen. Das ist eh selbstverständlich.
Frisch gebackener Behindertensportler des Jahres.
Schön, dass du da bist, Walter Ablinger.
Einen wunderschönen guten Tag, die Runde. Freut mich für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, stoßen wir gleich mal an.
Das können wir gerne machen. Ja, ich hoffe, ihr schwenkt es jetzt nicht um vom Gösser und vom Linzerbier auf Baumgartner, weil es ist richtig süffig und lasst euch schmecken.
Prost. Da prallen heute zwei Sponsoren aufeinander.
Aber ich muss wirklich sagen, also die Auswahl der Interview-Location ist perfekt. Also die legendäre Bumsen, bist du da öfter auch privat?
Es ist eben der Hauptsponsor für mich und das Braugasthof meines Hauptsponsors. Ich bin oft privat da, es ist extrem gut zum Essen da, es ist wirklich, die Atmosphäre ist da sensationell und das habe ich eigentlich von meinem Großvater schon geerbt. Sie haben gesagt, wann die vor 100 Jahren so circa hat der gelebt, gefühlt, das Ende des Ende des 19. Jahrhunderts geboren, 1892 oder sowas. Und wann die früher nach Scherding gekommen sind, keine Ahnung, zum Rostbeschlagen, zum Bauernmarkt, Besorgungen zu machen. Es war ein Kult, da haben sie immer in der Bumsen eingekehrt, auf ein Leberkäs und ein Bier.
Und ist bis heute Kult eigentlich, echt so dunkelschwarze Tisch und Sesseln, alles in einem Gewölbe herinnen, es hat wirklich nur einen Touch vom 19. Jahrhundert.
Also ja, genau. Und wie gesagt, der Großvater, der Vater, alle, also die Bumsen in Scherding ist wirklich ein Kult und wir als Innviertler, wir sind der Einzige da am Tisch. Wenn wir Frühstück mit Bier machen, dann machen wir es natürlich standesgemäß in einem Wirtshaus, in einem urigen Wirtshaus.
Ja, sehr gut. Walter, hinter dir liegen die Medaillen, hinter dir steht der Pokal zum Behindertensportler des Jahres. Hast dieses letzte Jahr eigentlich schon verarbeitet? Das war für viele ein scheiß Jahr mit Corona. Für dich war es eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt. Hast du das jetzt schon verarbeitet? Wie sind deine Gefühle?
Es lässt sich grundsätzlich eigentlich schwer in Worte fassen, muss ich sagen. Es war sehr durchwachsen. Ich bin extrem gut aus dem Winter rausgekommen. Wir Sportler wissen ja, wie wichtig die Grundlagenphase im Winter ist. Habe ich sehr gut wirklich trainieren können.
Wieso wir Sportler?
Ja, ich hab mich auch gefragt, aber danke.
Nur weil ihr einen Adidas Training-Anzug
habt. Ich wollte es durchlassen.
Nein, ihr beiden macht so sehr sportlichen Eindruck, muss ich sagen.
Vielen Dank.
Habe leider dann eben mit den Corona-Impfungen ein bisschen einen Rückschlag leiden müssen, ein bisschen Nebenwirkungen. Aber ich will nur jetzt da keine negative Werbung machen zur Impfung, weil ich genau weiß, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist, dass wir Verantwortung übernehmen für sich und für unsere Mitmenschen. Mein Immunsystem war ein bisschen angepackt in dieser Phase und habe aber dann mich auf die Europameisterschaft in Schwanenstadt vorbereiten können. Das ist relativ gut gegangen. Wie gesagt, ist leider ein Rollstuhlfahrerproblem dazu gekommen mit Blaseninfekt und einer Nebenhodenentzündung dann noch. Ich habe das Rennen in Schwanenstadt, ich habe gewusst, ein kurzes Rennen, 10 Kilometer, das drücke ich mit dem Kopf drüber. Wenn ich an der Startlinie stehe, bin ich mental sehr stark, muss ich sagen. Wenn das Höllenband zugeht, dann ist der Fokus wirklich nur auf mich und auf mein Bike und auf der Leistung. Habe aber leider dann mit dem Drüberdrucken, mit der körperlichen Ausbelastung eigentlich nochmal einen Rückschlag erleiden müssen und Fieber gekriegt. Habe die WM streichen müssen in Portugal heuer. und komplett rausnehmen müssen. 2 Monate wirklich ein regeneratives Training nur eigentlich gegangen. Und habe aber das Glück gehabt, dass ich zeitig genug vor Tokio, vor die Paralympics in Tokio, 2 Monate vorher wieder wirklich eine intensive Belastung starten können habe. Mhm. Ja, und jetzt liegen die großen Erfolge, Medaillen, Auszeichnungen, Ehrungen hinter mir. Ich erinnere mich gern zurück. Ich werde als Paralympicsieger wahrgenommen und identifiziert. Aber es ist jetzt nicht das, was mich wirklich befriedigt, muss ich sagen.
Okay, was ist das? Also, das ist ja eine Frage, die hätten wir eigentlich erst später auf der Liste. Okay. Aber
wir können jetzt auch später behandeln.
Dreifacher Papa, glücklich verheiratet, Paralympicsieger, du hast sportlich alles erreicht, was man erreichen kann. Was macht dich dann zufrieden, wenn das nicht?
Also zufrieden Frage. Und befriedigen tut mich wirklich mal. Abgesehen von meiner Frau natürlich, das wollen wir jetzt einmal vorweglassen, ja. Immer das extrem gute Familienklima, was wir zu Hause haben. Meine Verwandte, meine Freunde, alle ziehen an einen Strang, alle helfen mir irgendwo in einer Form, soweit jeder natürlich für sich selber die Möglichkeit hat. Aber das, was mir einfach am meisten taugt, ist einfach mein Umfeld einfach. Also die Sponsoren, auch das Trainer- und Betreuerteam zum Beispiel. Mein Haupttrainer, der Dr. Etzelsdorfer aus Linz, der betreut mich mittlerweile die 14. Saison und der hat mich dort hingebracht, wo ich bin. Der Sportpsychologe vom Olympiazentrum in Linz, der Mentaltrainer, der Physiotherapeut, der Radmechaniker, da gibt es wirklich 9, 10 Leute, die im Hintergrund von Walter Ablinger arbeiten. Jeder speziell in seiner Sparte und jeder tut sich weiterbilden, fortbilden, wie das jetzt ist, mit einem Querschnittgelähmten zu arbeiten und auch wie man die bestmöglichen Erfolge rausholt. Und sie sehen, okay, die kriegen ein Feedback in meinem Team, wie es mir dabei geht, wie wir was verbessern können und das macht mich erfolgreich.
Also es ist so gesehen auch eine Befriedigung, dass die Leute einen Lohn dafür kriegen, für die harte Arbeit da, oder?
Genau.
Weil eigentlich ist die Goldmedaille ja dann auch ein Lohn für die für das
ein Umfeld. Riesenteil von dieser Goldmedaille gehört meinem Team. Ein Riesenteil. Und was mir nur wirklich, und das wollte ich jetzt eigentlich auf den Punkt bringen, ansprechen wollte, das Allerschönste an dem Ganzen ist jetzt nicht der Erfolg und die Auszeichnung und die Ehrung, sondern wirklich, dass es so viele Menschen gibt, die was emotional damit teilnehmen. Die was einfach da so eine Freude entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, direkte Konkurrenz zu euch, ich sehe nicht, der Ö3-Wecker. Der Gratki hat mich angerufen, wie ich in Tokio war. Und eben ein Live-Interview geschaltet und so. Und ja, mich gefragt, wie sich das so anfühlt, gell? Und ich war einfach, also gerade da bei diesem Interview, war ich wahrscheinlich noch voll Adrenalin, aber gerade bei diesem Interview ist rübergekommen, welche Freude und welche Dankbarkeit ich für diesen Moment erleben darf. Ich habe extrem viel Feedback auf dieses Interview bekommen.
Das habe ich übrigens auch gehört.
Das ist echt lässig. Hey, und da haben erwachsene Männer am Weg zur Arbeit, in der Früh haben sie es eben ausgestreut, zum Weinen begonnen, weil es eben die Geschichte so bewegt, weil einfach der Weg so bewegend ist, wie man aus einem Schicksalsschlag und wirklich, aus einer Situation, wo man keinen Ausweg mehr hat, so ein erfolgreiches, glückliches Leben haben kann.
Ja, fangen wir vielleicht einmal von vorne an, oder?
Du hast ja auch das Buch geschrieben, Ich lebe zweimal. Wie ist das mit den zwei Leben? Erklär mal.
Genau, habe ich im Übrigen dabei für euch, ne, als kleines Dankeschön, dass ich Einladung gekriegt habe. Ich werde es auch noch gern signieren. Ich lebe zweimal. Der Titel ist entstanden natürlich durch das, dass ich in meinem Leben 2 komplett konträre Leben erleben darf. Ich kenne die Situation, wie es eben vor dem Unfall war. Ich habe extrem bewegtes Leben gehabt und mein Schicksal eigentlich auch immer herausgefordert, muss ich sagen.
Wie alt warst du bei deinem Unfall?
Also beim Unfall war ich genau 30 Jahre.
30 Jahre.
Also, du warst Zimmerer?
Genau, ich war Zimmerer.
Und so leider.
Unaufmerksam gewesen und bei Arbeiten am Dach halt von der Dachkante runtergefallen, 3,5 Meter kopfüber und so unglücklich auf dem Rücken gefallen, dass ich mir eben den 10.11. Brustwirbel gebrochen habe und das Rückenmark in diesem Bereich eigentlich abgerissen habe und durch meine komplette Querschnittlähmung entstanden ist.
Und weißt du da, wie das passiert ist bei Bewusstsein oder bist du dann erst im Krankenhaus aufgewacht? Wie war denn das?
Nein, das war ganz normal. Also ich war ganz normal bei Bewusstsein, habe mich noch geärgert, weil ich ein Dachziegel in der Hand gehabt und weil die kaputt waren, habe aber dann sofort gemerkt, wie ich da unten am Boden gelegen bin, dass irgendwas nicht passt, irgendwas stimmt nicht. Es ist ein ganz ungutes Gefühl, ganz so ein Kribbeln im Bauch, im Unterbauch, in die Füße, hat mich da begleitet. Ich lieg dort und habe runtergeschaut zu meinen Füßen, habe das Gefühl gehabt, die liegen 90 Grad zum Körper und haben aber gerade gelegen. Und dann wollte ich mich aufsitzen, gell, und hat einfach nicht funktioniert. Ich hab, da war nicht irgendein ein Schmerz jetzt, sondern das war einfach diese Unbeweglichkeit. Das war einfach dieses hilflose Dortliegen. Es ist dann relativ rasch mein Arbeitskollege gekommen, es ist die Rettung gekommen, die Erstversorgung war super, die Polizei, der Hubschrauber ist gekommen, hat mich auf so eine Luftmatte gelegt, also wirklich die Erstversorgung war tipptopp, die hätte nichts besser und nichts schlechter machen können.
Aber da war es eigentlich schon spät.
Da war es schon spät, ja, natürlich. Ich bin mit dem Rettungshubschrauber nach Regensburg geflogen worden. Der Unfall ist in Niederbayern passiert, in Rustorf an der Rott, bei einem Einfamilienhaus, also ein Hanghaus. Eben leider keine Sicherheitsvorkehrungen, selber zu unaufmerksam. Und wie es oft im Leben ist, eine Sekunde unaufmerksam und dann passiert einfach sowas.
Es hört sich ganz schlimm an, aber es ist gerade diese Woche so ein Unfall wieder passiert, wo einer runtergefallen ist vom Dach und auch ein Zimmerer und der ist gleich gestorben. Der ist am Kopf gelungen und ist gleich gestorben. Also so schlimm es klingt, aber sowas passiert leider öfter und es kann auch noch viel schlimmer ausgehen. Gell? Du bist nur am Leben, das muss man auch sagen. Es ist natürlich ein schwacher Trost, aber andererseits gerade diese Woche genau dasselbe Schicksal beim anderen passiert, der es nicht überlebt hat.
Ja, und das ist schon ein Wahnsinn, wie eng das ist, ne? Und in welcher Situation, dass man eigentlich so schnell schlittern kann. Und das sollte schon ein Message sein, zum Beispiel an alle Hörer, an alle Menschen da draußen, weil einfach von einer Sekunde auf die andere das Leben so gravierend geändert werden kann. Und wie gesagt, es ist keiner vom Schicksal gefeit, ob der, keine Ahnung, Christopher Reeve heißt, ob der Schäuble heißt oder ob der Lanzinger oder keine Ahnung, Petrometti oder sonst irgendwie heißt, ne? Ob der, egal in welchem Status, dass man sich im Leben erarbeitet hat, es kann nicht jeden erwischen, ne? Ob der Meier heißt oder eben irgendwie, keine Ahnung, ein bekannter Mensch ist, Alessandro Zanardi zum Beispiel, ne? Der frühere Formel 1 Fahrer, der kämpft dann nach wie vor noch mit diesem
Unfall. Michael Schumacher,
und es gibt da genug Beispiele da draußen, ne? Ob man viel Geld hat oder wenig, ob man bekannt ist oder nicht, ob man alt ist oder jung, ganz egal in welcher Lebensphase man sich befindet. Von einer Sekunde auf die andere kann das Leben ganz umgeworfen werden und ganz anders ausschauen. Und auf einmal ist man selber der Mensch, der im Rollstuhl sitzt.
Was mich da interessiert, wir waren beim Tony Robbins in Amerika beim Mentalcoach und da weiß ich, der hat gesagt, eine weltweite Studie hat ergeben, dass die größte Angst der Menschen weltweit gesehen ist, querschnittsgelähmt zu sein.
Echt?
Das ist tatsächlich laut Studie die größte Angst, die Menschen haben, oder die weit verbreiteste Angst, die schlimmste Angst, die sich die Leute vorstellen können. Du hast diese Angst hinter dir. Gibt es da noch was? Ist man da dann abgehärtet fürs Leben und sagt so, wurscht, was jetzt passiert, ich bin querschnittsgelähmt und komme damit super zurecht. Hat man da noch Ängste dann?
Ängste hat man immer, ja. Also ich habe gehört, die größte Angst der Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Also weiß ich nicht, vielleicht habe ich das auch irgendwann einmal abgelegt oder so, aber Ängste und Zweifel und Sorgen begleiten uns ja ständig auch durchs Leben. Ne? Und das ist ja leider das, was uns zu Süchte bringt. Ne? Also wenn ich Angst habe, dann weiche ich aus und suche irgendwie einen Ausweg oder, keine Ahnung, ob es jetzt, keine Ahnung, 5 Tage Schokolade ist oder zu viel Bier, ne? Zu viel Bier am Frühstück, beim Frühstückstisch. Also.
Nein, alles in Maß.
Also da rede ich noch gar nicht von Drogen und da rede ich noch gar nicht von, keine Ahnung, Kaufsucht und ich sage jetzt einmal Spielsucht und solche Sachen, ne? Wo es uns auch wirklich ständig begleitet. Und ich habe es in meinem Buch beschrieben, ich habe es schon wirklich immer außergefordert, das Schicksal. Ich war immer schon am letzten Zacken unterwegs, Motorrad fahren, ich habe Tauchen gemacht, vom Fracktauchen über keine Ahnung, Höhlentauchen. Ich habe vom Bungee-Jumping über wirklich, ich habe 2 Auto aufs Dach gelegt. Vor kurzem habe ich mal gesagt, wenn wir Menschen 7 Leben zur Verfügung haben, dann habe ich jetzt 6 aufgebracht. Wahnsinn. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, wo ich als nächstes wirklich wie mein Adrenalin wieder hochbringe, weil ich bin schon sehr am letzten Zacken unterwegs. Nach wie vor noch auch im Rösti.
Mich würde noch voll interessieren, du hast 1999 diesen Unfall gehabt, bist dann 2012 das erste Mal Olympiasieger geworden. Wie hast du das geschafft? Quasi, wie war dieser Weg, dass du dein Mindset so umgebaut hast, dass du sagst, so, ich akzeptiere die Situation nicht nur, sondern ich lebe die Situation und ich mache eine komplett neue Karriere draus.
Genau. Akzeptiert habe ich es eigentlich relativ rasch. Also ich bin dann im Krankenhaus gelegen in Regensburg.
Was denkt man denn da, wenn man diese Diagnose kriegt und man weiß jetzt, weil das hast du wahrscheinlich schon gewusst, wie du im Hubschrauber gelegen bist, oder? Hat man das schon gewusst? Oder?
Man ignoriert es natürlich, ne? Irgendwann haben sie mir ein Beruhigungsmittel gespritzt und dann habe ich es natürlich nicht mehr gecheckt. Bin dann wieder munter geworden nach der Operation, weil in Regensburg in Erstversorgung ist, so ein Stabilisationssystem in dem Bruch, also der Bruch ist stabilisiert worden, in die Wirbelsäule eingesetzt worden. Und wie ich munter war, kommt der Oberarzt, der was mich da operiert hat, zu mir, sagt Herr Ablinger, der hat gar nicht um den heißen Brei herumgeredet, der hat gleich gesagt, Herr Ablinger, der 10.11. Brustwirbel ist gebrochen, das Rückenmark ist zerfetzt, hat er gesagt. Sie werden nie wieder aus dem Rollstuhl rauskommen. Also er hat da gar nicht gesagt, vielleicht der Heilungsprozess oder die Chance haben wir noch oder sonst wo. Der hat gleich von Haus aus gesagt, nein, also ich werde nie wieder gehen können, ich werde nie wieder meinen halben Körper könnte ich eigentlich zur Grabe tragen, kann man jetzt sagen. Ne?
Wahnsinn.
Ja, und dann liegt man in dem Krankenbett drin und dann hat man, am Anfang ignoriert man es einmal eine Woche, einmal zwei Wochen und dann kommt aber die Zeit, wo man denkt, okay, aus der Situation komme ich wirklich nicht mehr raus. Und das möchte ich vielleicht nochmal kurz anschneiden. Natürlich beeinflusst man das Umfeld auch damit. Ne? Meine Frau, also sie war damals 25 Jahre, ein junges Mädel. Ich habe gesagt, ich will ja keinen Stein in den Weg legen, aber wir sollten einfach versuchen, keine Ahnung, die Situation bestmöglichst zu bewältigen. Und sie ist da im Krankenzimmer drin gewesen, eine Krankenschwester kommt mit einem Rollstuhl rein, hat gesagt, Herr Ablinger, wir haben jetzt den passenden Rollstuhl für Sie. Sie hat das auch gecheckt, dass ich aus der Situation so nicht mehr rauskomme. Sie steht in der Ecke hinten beim Fenster, sehe ich jetzt noch stehen, und die kriegt wirklich einen Nervenzusammenbruch. Die beidelt her da hinten, die fängt zum Weinen an, die fängt zum Schütteln an. Und das ist das Ärgste an dieser Situation, die ich keinen Menschen wünsche. Du selber liegst im Bett drin, der Kreislauf eh schon am Boden, weil du schon zwei Wochen liegst. Und du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht hinter dich entziehen, du kannst es in den Arm nehmen, du kannst es nicht trösten. Aber du kannst es nicht. Also die steht da hinten, kriegt einen Nervenzusammenbruch und die wartet wegen dir. Also das war sicher einer der schwersten Situationen, wo ich in meinem doch glücklichen und erfolgreichen Leben so bewältigen müssen habe. Also, und ich bin froh, dass ich das so erleben dürfen habe, weil ich merke, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die haben einfach da, wenn ich es brauche und so. Die stecken eine eigene Ideen, Intensitäten zurück und helfen mir. Ne? Und da gibt es ja wirklich viele davon. Also schwierige Situation, aus diesem Tief herauszufinden. Und das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, oder was uns beiden wirklich geholfen hat, war ja, wir haben sie ein kleines Haus gekauft in Rheinbach im Innkreis, einen Haufen Schulden gehabt natürlich, aber sie war eben zu diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger. Und das war das, was uns wirklich, der einzige kleine Strohhalm, was uns wirklich gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie in die Zukunft schauen, wir müssen irgendwie versuchen, für dieses ungeborene Kind Eltern zu sein. Und ich habe dann einmal versucht, meine Behinderung hinten anzustellen und wirklich versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Und aus diesem ganz tiefen Punkt ist wirklich, ich sage, einer der glücklichsten Menschen, die es momentan in Österreich gibt, worden. Und das war ein Prozess. Und weißt du, was du vorher angesprochen hast, wie man da rauskommt, gell? Das ungeborene Kind, dann hat gesagt, okay, das junge Mädel, die Frau hat gesagt, sie hält zu mir, wir probieren es gemeinsam. Sie weiß selber nicht, ich weiß nicht, wie man mit einer Behinderung umgeht, wie man mit dem lebt. Und sie hat es natürlich auch nicht gewusst. Früher hat man einen Rollstuhlfahrer durch die Stadt fahren gesehen und hat man sich gedacht, der arme Hund, der sitzt im Rollstuhl. Gell? Und auf einmal ist man aber selber die Person, die durch die Stadt fahren und diese fragenden Blicke erntet. Gell? Und man weiß einfach nicht in dieser Situation, wie es weitergehen soll. Man hat hunderte von Fragen und keine einzige Antwort drauf. Natürlich, man liegt im Bett, im Krankenbett und hat irgendwo, keine Ahnung, starrt an die Decke, weil man sich nicht bewegen kann, sieht einen kleinen schwarzen Punkt an der Decke und dieser schwarze Punkt wird immer größer und das Loch wird immer größer und die Fragen werden immer mehr und null Antworten. Und wie gesagt, die junge Frau hat dann gesagt, wir probieren es gemeinsam. Und dann natürlich die Familie, dann natürlich der Freundeskreis. Und dann war es schon so, dass man der Kirchenwirt kommen, der Pfarrer kommen, der Bürgermeister kommen ans Krankenbett. Dann war es eigentlich, in der nächsten Phase war es schon so, dass ich die Menschen getröstet habe und gesagt, okay, ich bin jetzt zwar querschnittgelähmt, aber ich bin nach wie vor noch der Walter Ablinger. Vielleicht kann ich keine Stufen mehr steigen, vielleicht bin ich ständig auf Hilfe angewiesen. Aber ich bin eigentlich kein anderer Mensch wie vorher. Und dann habe eigentlich ich die Menschen schon trösten müssen in meinem Umfeld und gesagt, okay, ich bin jetzt zwar behindert, aber ich versuche immer so gut wie möglich mein Leben zu meistern.
Aber wenn da jetzt das Kind und die Frau und das Umfeld nicht da gewesen wäre, da hat man schon mal zuerst da Gedanken, dass man sagt, ich will mein Leben beenden, oder?
Ja, unbedingt. Also eine ganz schwierige Phase für viele Menschen. Ich erinnere mich gerade an Geiersbichler Tom zum Beispiel. Er ist in so ein Loch reingefahren und hat leider dann mit Drogen angefangen, weil einfach, er war ein paar Jahre jünger, wie er einen Unfall gehabt hat, unverschuldet da im Auto oder so, als Beifahrer. Ja, wenn du in so eine Situation kommst, da hast du echt null Ausweg und er ist einfach zu labil und ist einfach in diesen Drogenrausch reingekommen. Mhm. Gott sei Dank auch wieder alleine rausgekommen, aber da hat man einfach wirklich nur oft Selbstmordgedanken und wenn man das soziale Umfeld nicht hat, ist ich sage immer wieder, bitte schaut einfach auf euer soziales Umfeld. Freunde, Familie, extrem wichtig. Vereine zum Beispiel. Mhm. Oder eben, ich habe dann eine Umschulung gemacht auf Bürokaufmann und in einen Arbeitsalltag wieder integriert gewesen, dass man einfach eine Aufgabe hat im Leben. Man muss sich neu orientieren, noch ein Schicksalsschlag. Es gibt immer Wege, wo man wieder rausfindet, egal ob das jetzt, keine Ahnung, ein finanzielles Problem ist, eine Scheidung oder ein Problem in der Firma mit dem Chef oder bei mir war es meine eigene Behinderung oder ein Todesfall in der Familie oder jeder ist in seinem Leben, steht irgendwann einmal vor Herausforderungen. Mhm. Und ich glaube, es gibt keine so schwierigen Situationen. Sicher, wenn man selber Krebs hat, keine Ahnung, wenn man mit Frauen redet, die Krebs haben oder vielleicht auch das Glück haben, den Krebs zu überleben. Jeder denkt einfach anders. Jeder nimmt das Leben einfach anders wahr. Und jeder konzentriert sich einfach irgendwie ganz anders, als wir vor der Diagnose.
Mhm. Das Leben anders wahrnehmen. Hast du da irgendeine Art Therapie, Coaching oder sagst du, war das wirklich eben genau
Learning
der
by
Frau
doing.
Und das werdende Kind?
Genau, ja, eindeutig, das war eindeutig, das soziale Umfeld hat mir einfach eindeutig geholfen. Es gibt die Möglichkeit, Hilfe anzunehmen, Psychologen natürlich in die Richtung oder eben auch Menschen, die einem gut wohlgesonnen sind. Was mir extrem geholfen hat, ist auch, die Integration einfach nach der Neuorientierung, das langsam aufzubauen. Sport hat mir immer schon geholfen und es war anfänglich nur Rehabilitationssport. Also aus den Restfunktionen, die man am Körper noch zur Verfügung hat, das Bestmöglichste zu machen. Man beginnt in so einer Situation wie ein Baby. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du weißt nicht, wie du aufs Klo gehst, du weißt nicht, wie du aus dem Bett rauskommst, du weißt nicht, wie du ins Gewand reinkommst, du weißt weder, ob du überhaupt noch Auto fahren kannst, ob du irgendwie mobil bist und du ärgerst dich über jede scheiß kleine Stufen, weil du nicht drüber kommst alleine. Aber ja, man beginnt das Leben neu zu lernen, wie ein Baby und das hat man einfach, im Prinzip hat man das zum Olympiasieger gemacht. Die Steine, die was das Schicksal mir in den Weg gelegt worden hat, aus dem haben wir ein Denkmal gebaut. Hat jetzt nochmal ein Reporterkollege gesagt. Und da steht da hinten, genau.
Da hinten liegen die Goldmedaillen und der Pokal. Das heißt, solche Auszeichnungen nachher dann auch zu bekommen wie ein Behindertensportler. Du hast eine mehr oder weniger wichtige Verdienstehrung des Landes Österreich bekommen, aber viel, viel wichtiger hast du natürlich das Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich bekommen. Was bedeutet da sowas dann? So eine Ehrung, so eine Medaille, so eine Schätzung deines Heimbundeslandes, wie wichtig ist sowas?
Also das ist schon genial, ne? Wenn man jetzt wo in, keine Ahnung, in Sphären aufstoßen kann, wo man wirklich jeder kennt. Es ist schon genial, dass einfach wirklich so viele Leute Anteil haben an dem Ganzen. Ne? Und das ist ja das Schöne eben daran, wie ich jetzt erst schon erwähnt habe. Ehrungen und Auszeichnungen wirklich was Großartiges und ich freue mich jetzt mal wieder drüber. Aber das ist nicht das, was mich antreibt. Deswegen mache ich es nicht. Sondern einfach, ich habe einfach eine Freude an meinem Leben, eine Freude an dem, wie ich die Tage nur erleben darf und wie ich mein Umfeld mit beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist meine nächste Challenge, was ich vorhabe. Ich will irgendwie versuchen, den Spalt in der Gesellschaft wieder zu schließen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mir gelingt und vielleicht dann nur mit meinen einfachen Worten, aber ist, glaube ich, eine Challenge, was jetzt vor uns steht. Und aktuell haben wir ja alle in einer schwierigen Situation. Und ich glaube, wie ich jetzt erst gesagt habe, es gibt immer eine Möglichkeit und immer einen Weg, da irgendwie das Ganze auszureizen und trotzdem ein glückliches, erfülltes Leben haben zu können. Und
War dein Ziel damals, wie du noch im Krankenhaus gelegen bist, war das Ziel Olympiasieger oder war das nie das Ziel?
Nein, das war grundsätzlich nie ein Ziel. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich fit bin, dann kann ich meinen Alltag besser bewältigen. Ich habe begonnen mit Rehabilitationssport.
Man
ist einmal
eine Man muss dazu sagen, worden. Jeder, der einen Walter Ablinger nicht kennt, er sitzt uns jetzt gegenüber, die Oberarme sind ungefähr doppelt so dick wie meine Oberschenkel.
Bleib einmal schön am Boden, das passt schon.
Du hast wahrscheinlich die kräftigsten Arme des Landes, oder?
Nein, nicht nur. Also, fette Oberarmmuskel, fette Muskulatur gehört natürlich auch versorgt. Nein, bei uns im Radsport, ich bin, wie man immer so sagt, wenn man einen Böselberger, einen Gogel, einen Großschartner hört, das sind ja lauter so Händel. Ne? Wir betreiben unser Handbike natürlich aus der Kraft der Armen. Also wir können natürlich mit normalen Profi-Radfahrern nicht mitfahren. Aber ja, Muskulatur ist ja sehr ausgeprägt und ich habe es wirklich dorthin trainiert, wo ich jetzt gerade bin. Ja, es ist nicht wirklich viel. Es gibt viele Handbiker, die einen doppelten fetten Oberarm haben wie ich, aber ich bin sehr zufrieden und ich kann ganz gut versorgen. Und
also Arm drucken möchte ich nicht mit dir jetzt da in der
Können
Pumsen.
Wir noch probieren vielleicht.
Das machen wir. Der bricht mal einen Arm, da bin ich mir sicher.
Nein. Die Arme
um. Haben wir geworfen. Nein, es macht einfach Spaß an dem, was ich mache und so. Und eben der Weg dorthin. Ne? Rehabilitationssport, Freude an der Bewegung, sich mit Gleichversehrten zu messen, war dann die nächste Stufe. Und das hat sich halt so aufgeschaut, bis zum professionellen Behindertensport.
Und du warst ja 8 Jahre lang Soldat. Hat man da auch so einen Biss, so einen Durchhaltebiss, weil Soldaten sind ja auch für Härte und für Durchhaltungsvermögen und auch wenn du ganz unten bist, wieder nach oben und also hast du das auch beim Bundesheer irgendwie mitgekriegt oder hast du das immer schon gehabt, auch diesen Biss?
Irgendwie sind wir wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden, also dieser Wille, diese Anstrengung, also diese über die Grenzen zu gehen. Und der Teamkollege sagt immer, es gibt nicht mehr wie 100%. Ne? Wenn wir viele Sportler sagen, ja, sie geben da bei dem Rennen haben sie 120% gegeben, das geht eigentlich nicht, ne? Weil 100% ist eigentlich das Höchste, was man geben kann. Und was denn, wir wissen ja die Geschichte mit dem Säbelzahntiger, ne? Wenn der hinter einem nachläuft, dann kann man vielleicht 100% geben. Gell? Aber auch die Goldmedaille in Tokio, die war, ich sage einmal, diese schon relativ hoch, ne, sag einmal 95-96% habe ich da sicher geben müssen, dass ich das erreichen können habe. Aber der Biss oder der Wille ist nach wie vor noch sehr groß und treibt mich nach wie vor noch an. Was wollte ich jetzt erzählen?
Ja, wie zu dem ganzen gekommen bist quasi, das war eigentlich die Ursprungsfrage. Den Biss, der dich dorthin gebracht hat, zu Olympia. Ich meine,
genau, der Wille und diese Eigenschaften, wo ich jetzt zum Beispiel, wie du angesprochen hast, vom Bundesheer mitgekriegt habe. Also wenn man dabei ist, dann denkt man so ein Scheißhaufen, ne? Was tut man da überhaupt? Am Anfang, weil ich bin real eingerückt, gell? Und dann haben
das
sie
ist ja nicht unbedingt die berühmteste Kaserne für
nicht wirklich,
super
ne?
angenehmes Bundesheerleben.
Nicht wirklich. Und ich war auch nie der richtige Militarist, ne? Also man, so ehrlich muss ich auch sein. Ich habe mich mit dem ganzen System eigentlich nicht wirklich so gut auseinandergesetzt. Können, aber ja gut, am Anfang ist es noch ganz lustig, gell? Da wird gezeigt, wie man sich im Wald versteckt, ne? Und wie man die Waffen am besten zerlegt und wieder zusammenbaut und so. Das war echt noch ganz cool, aber dann haben sie nichts Besseres zum tun gehabt mit mir, als wie das mit so einem Wachstellen, ne? Und dann habe ich halt diesen Schranken jeden Tag, wenn einer vorbeigefahren ist, aufgemacht, schön brav salutiert und dann wieder zugemacht. Dann haben wir gedacht, das ist ein Scheißhaufen. So ein Scheißhaufen. Mann.
Hat mein Papa auch
gemacht. Und dann bin ich heute, halt, dann haben sie mir den Zettel von den Vereinten Nationen Dienst im Ausland unter die Nase geholt, haben wir gedacht, ja, sicher eine gute Alternative zu deinem Schrank auf und zu machen. Den Zettel habe ich ausgefüllt und nach Wien geschickt und die haben mich dann Gott sei Dank genommen. Ich war dann wirklich 4 Jahre im Ausland unterwegs.
An keinem Schranken.
Eine sinnvolle Arbeit. Ich habe im Zimmer gelernt und dort auch als Pionier, also im Baupionierzug arbeiten dürfen. Geregelte Arbeitszeit von 7:30 bis 14:30. Und um 14:00 haben wir schon am Strand gelegen. Wir sind Zypern war zum Beispiel. Ein cooles Leben, muss ich sagen. Und wirklich sehr viel Party gemacht zu dem Zeitpunkt da. Und auch gut bezahlt worden dafür. Aber was einfach das Schöne an dieser Bundesheerzeit war, man wird schon pflichtbewusst. Man wird schon eben kameradschaftlich gezogen und es gibt schon ein paar gute Attribute, wo man sagt, okay, das kann man auch vom Bundesheer mitnehmen. Ordentlich bin ich geworden, die T-Shirts liegen heute noch in Reihe und Glied bei mir im Schrank zu Hause, wie es dann so eingetrichtert wird. Und eben, wie gesagt, weltoffener. Gerade in Zypern zum Beispiel, gerade am Golan, bin ich rausgekommen aus der 1500-Seelen-Gemeinde Rheinbach im Ingres. Ich lebe sehr gerne dort, da ist ich dann einfach sehr eingeschränkt in der Blickweite. Es gibt sehr bäuerlich angehaucht natürlich
im Viertel halt.
Land. Im Viertel halt,
brauch
genau. Bodenständig aufgewachsen und ich vergiss meine Wurzeln auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin dort weltoffen geworden und ich habe andere Religionen, andere Kulturen, andere Völker, andere Regierungssysteme kennenlernen dürfen. Und das hat mich wirklich, das hat mein Horizont für mein ganzes Leben sehr erweitert.
Mhm. Was waren das geilste Rennen deines Lebens?
Es gibt viele geile Rennen. Ich glaube, ich bin jetzt 373 Rennen oder sowas gefahren. Hab irgendwo
der Linz-Marathon, sag's.
Ja, wir sind die Moderatoren. Ich weiß, ja.
Nein, es ich will übrigens Werbung machen dafür.
Zählt unter anderem auch zu den geilsten Rennen. Also Linz, die haben echt immer sehr bemüht. Also mir macht es ja schon Spaß, wenn der Behindertensport grundsätzlich in irgendwelche Rennen integriert werden kann. Ne? Wien-Marathon haben wir leider mal ausgeladen worden, Machau-Marathon dürfen wir nicht mehr fahren, Kärnten läuft. Ich will jetzt da keine negative Werbung von Sportveranstaltungen in Österreich machen.
Aber war schon bei uns auch so beim Moderatoren-Briefing am Anfang von den ersten ein, zwei Marathons, wo wir natürlich noch nicht alle Beteiligten kennt haben und so. Da hat es immer geheißen, Tablinger stehen am Start beim Linz-Marathon, da muss alles passen. So, das war schon immer Ehre auch für den Linz-Marathon, das habe ich mitgekriegt von den Organisatoren und vor allem im Hintergrund, wenn du da warst, dann hat man gewusst, es wird ein spannendes Rennen auch für die Handbiker und das ist das war schon eine Ehre, euch auch starten lassen zu können da am Linz-Marathon, das habe ich schon immer mitgekriegt.
Volle cool, ich finde einfach das klasse, dass wir einfach integriert werden und das macht ja das Ganze aus, ne? Da wird nicht der Rollstuhl gesehen, sondern der Mensch, der was im Rollstuhl sitzt, da wird nicht gesehen, okay, fährt der mit einem Handbike oder tut der Inlineskaten oder läuft der oder so, sondern wirklich der ist Teil des Linz-Marathons, ne? Und das macht es halt einfach würzig, ne? Also wir wollen ja nicht Mitleid erregen mit unserer Situation, wir wollen aber auch nicht als die Heroes hingestellt werden, ne? Weil wir haben einfach ganz normale Menschen, sicher. Wenn du eine Olympiamedaille zu Hause hängen hast, dann hast du Großes geleistet, ist schon klar. Aber trotzdem sind wir nicht anders wie, keine Ahnung, ich sage mal, andere Olympiasiegler auch. Ne? Also wir möchten genauso behandelt werden, obwohl wahrscheinlich werden wir nie die Gagen kriegen wie ein Hirscher, wie ein Meier, wie ein Alaba, wie ein Diem oder
wir auch nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Oder wenn der Herr Wiesberger, keine Ahnung, der Golfspieler erzählt, im März oder April hat schon genau 1,2 Millionen Euro an Preisgeld eingespielt. Ja, da kann ich, glaube ich, 13 Jahre behindert geschwört. Keine Ahnung, wird man da zu wenig. Ne?
Walter, du hast eben letztes Jahr die Auszeichnung gekriegt, 2021, zum Behindertensportler des Jahres. Wie gehst du mit dem Wort behindert um eigentlich? Also ist das ein Wort für dich, das passt? Oder?
Ja, nein, das passt auf alle Fälle. Ich meine, grundsätzlich geht es nicht um die Bezeichnung. Ne? Grundsätzlich ist wirklich, keine Ahnung, es ist auch ein Prozess, sage ich jetzt einmal.
Der Heli, unser Bumsenwirt, ist gerade da.
Heli, Prost,
wir stoßen einmal an und bestimmen gleich einmal vier Seilen.
Ja, bitte. Tschüssi.
Richtig Frühstück
heute. Ein gescheites Frühstück in der Bumsen.
Cheers. Wir warten schon auf den Biertransport, gell?
Er kommt gleich.
Das war behindert einfach. Das okay, würde mich interessieren.
Weil das war auch ein Entwicklungsprozess von der Bezeichnung alleine her schon. Ne? Irgendwann im Mittelwald, da waren wir mal die Krüppel. Ne? Und dann ist einmal wahrscheinlich durch die Kriege, waren wir mal die Versehrten. Irgendwann waren wir mal dann eben behinderte Menschen. Man kann das Ganze ausreizen, auch sage ich mal. Weil ich glaube, man kann. Also zum Schluss habe ich mal gehört, es gibt ja die Bezeichnung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ne? Mhm. Dann denkt man wieder, welcher Mensch hat keine besonderen Bedürfnisse?
Ja,
ne?
Beeinträchtigt ist auch oft.
Beeinträchtigt hört man auch oft, ist aber eigentlich auch eine Minderung von einer Behinderung, weil man beeinträchtigt ist, man ja schon, wenn man sich im Finger schneidet. Ne? Mhm. Dann kann man auch vielleicht irgendwas nicht angreifen oder sonst. Das ist man auch beeinträchtigt. Es ist eigentlich fast zu wenig. Ne? Also ich würde schon sagen, behindert passt ganz gut, sage ich jetzt einmal. Ne? Auf die Situation für uns Menschen. Und so realistisch muss man sein. Ich weiß ganz genau, dass ich in die Kategorie der Menschen mit Behinderung reinfalle. Aber ich bin einfach der Walter Ablinger und ich versuche einfach, die Behinderung so gut wie möglich zu leben.
Viele Menschen tun sich ein bisschen schwer, wenn so ein Mensch im Rollstuhl sind, wie sie auf dem zugehen, wie sie reagieren. Was würdest du denen für Tipps geben?
Ja, man kann immer nur sagen, das ist ein altroschener Spruch, aber man sollte die Menschen so behandeln, wie man auch selber behandelt wird. Ne? Also Kinder sind das voll lässig, gell? Weil die fragen mich, wieso sitzt du im Rollstuhl, darf ich auch mal fahren oder so. Gell? Ja, ja. Weißt du, das ist Gerät alleine schon der Reiz. Ne? Das Allerschlechteste ist natürlich, wenn man sich umdreht und wegschaut und vielleicht sogar im Hintergrund noch tuschelt, haha, der Behinderte oder so. Oder ich kann auch gar nichts damit anfangen, wenn einer sagt, der ist im Rollstuhl gefesselt. Ne? Es wird sicher irgendwelche, keine Ahnung, behinderte Menschen geben, die vielleicht Spastik haben oder sowas, die was irgendein Gurtum haben, wegen der Spastik vielleicht. Aber ich habe noch nie einen Röstifahrer gesehen, der was irgendwie Ketten, Seile oder Schnur oder sonst irgendwas, ein Rösti eingebunden worden ist. Ne? Mhm. Also gegen den Begriff wäre mich schon ein bisschen an den Rollstuhl gefesselt. Ich bin schon an den Rollstuhl angewiesen. Es ist ein Alltagsgerät geworden für mich. Genauso wie für euch Schuhe zum Beispiel, es muss auch passen und so. Und ich kann mich nur mit dem Ding fortbewegen.
Hast du mehrere, also natürlich einen Rennen, zum Rennfahren ist ja klar, aber so, dass du sagst, okay, der hat jetzt einen besonderen Style oder was nicht.
Ja, hallo, das Ding, was ich jetzt gerade fahre zur Zeit, ist auch Carbon zum Beispiel, also wirklich das Feinste vom Feinsten. Man kann, keine Ahnung, gerade dass man keinen Fuchsschwanz nicht aufgehängt hat, aber weißt du, auffallen und so, weißt du. Man kann schon ein bisschen ins Detail gehen.
Das bringt mich eigentlich eh gleich zu der nächsten Frage. Ein bisschen das Thema Hoffnung, Wings, wir haben nur eine frische
Lieferung.
Jetzt stoßen wir mal an. Prost, das gefällt mir da in der Bums, da wird man ordentlich verköstigt. Super Schaumkrone oben auf dem Baumgartner.
Herrlich, oder? Statt einen Bierwagen haben wir heuer ein, also diesmal ein Heli.
Perfektes Bomsenbier.
Ja. Perfektes Bomsenbier.
Danke,
Heli. Jetzt, wenn wir bei der Technik sind, bei den Rollstühlen, ein bisschen das Thema Hoffnung auf die Forschung. Wings for Life, World Run. Was mich auch noch interessiert, ist das Thema Exoskelett. Wie siehst du da die Forschung? Hast du irgendwann nochmal die Hoffnung, in deinem Leben wieder gehen zu können, sei es mit einem Exoskelett, sei es mit einer Wings for Life, World Run Forschung, die dich wieder zusammenfliegt? Oder?
Es gibt extrem viele Menschen, die sehr viel Energie in das Ganze reinstecken. Wings for Life ist natürlich ein Vorzeigeprojekt. Super Sache. Finde ich richtig gut, dass Leute forschen, die wo's das einfach Rückenmark mit Genmanipulation oder keine Ahnung, irgendwie Sachen einfach versuchen, also diese durchtrennten Nervenzellen wieder zu heilen. Ne? Exoskelett ist jetzt schon so ein Thema natürlich, man kann wieder mal aufrecht stehen.
Entschuldigung,
was?
Kein Problem.
Kommt gleich die Speisekarten kriegen wir jetzt dann.
Ja, genau, jetzt wird zum Mittagessen. Da Bumsen muss man fast einen Leberkäse essen. Ne?
Ja, gut zu wissen.
Exoskelett ist natürlich ein super Hilfsmittel. Die Knochen werden wieder mal belastet. Also, ich sitze jetzt 22 Jahre im Rollstuhl. Und übrigens, normalerweise sagt man keine, normalerweise macht man über Rollstuhlfahrer keine Witze, gell? Aber wisst zufällig, wo es Comedian und Rollstuhlfahrer gemein haben? Die erste Pointe muss sitzen. Also, ist mir jetzt gerade gar nicht so eingefallen, ne? Na, ich werde mein Leben wahrscheinlich weiter auch im Sitzen verbringen. Ne?
Ja.
Und, es ist schon cool, dass es so Dinge gibt, gell? Und wie gesagt, auch für die Knochen, für die Osteoporose ist das wirklich auch super, dass man es wieder mal belastet. In dem Exoskelett, man muss leider auch mit Krücken gehen, das heißt, man
aber
kann
das heißt,
nicht
du hast es schon probiert? Also du
ich habe es probiert, ich stehe laufend da in so einem Stehstuhl drinnen, weil man das einfach für die allgemeine Gesundheit gut tut, für die Durchblutung, eben für die Belastung der Knochen wieder mal und so. Für die Blase zum Beispiel, man sieht ja noch einen Rollstuhlfahrer, aber dass jetzt eben die Blasenfunktionen, die Darmfunktionen, die Sexualfunktionen damit beeinträchtigt sind, das weiß man ja meistens gar nicht. Gell?
Ja.
Und das ist aber eigentlich das Schwierigste an der Situation.
Mm.
Also, dass man einfach nicht weiß, wann man aufs Klo gehen muss, zum Beispiel.
Wie regelt man das?
Weißt du gar nicht.
Wie handelt man
weiß
das?
Weiß ich nicht. Ne? Also, grundsätzlich, mal, wenn ich jetzt noch mehr Seitel trinke, dann wäre ich gleich mal die Kurven kratzen da. Gell? Aber normal geht man nach der Uhrzeit. Also, ich sage einmal, alle 4 Stunden, wenn ich normal trinke, wenn ich mehr trinke, dann gehe ich öfter.
Aber sitzt dann einfach und
genau, dann sitze ich. Nein, ich tue dann Kathedern. Also, es gibt so einmal Kathedersysteme zum Beispiel, wo man die Blasen entleeren kann, relativ sicher. Weil beim Darm ist ganz, ganz schwieriger, weil es einfach auch zwischendurch immer wieder losgehen kann. Durch meine sportliche Aktivität ist natürlich die ganze.
Sehr viel mehr angeregt.
Genau, sehr viel mehr aktiviert wird da aktiviert. Also, es ist immer sehr, sehr schwierig. Die Toilettenzeiten zu handeln. Ja, und vor allem auch die Sexualfunktionen. Ich meine, über sowas redet man normal mit einem Rollstuhlfahrer nicht, gell?
Ja, aber ist natürlich spannend, weil man es nicht oft hört.
Ja, genau. Es gibt es ja nicht. Und ich gesagt, eigentlich im Prinzip gibt es keine blöden Fragen. Ne?
Mhm.
Man muss nur ein bisschen aufpassen, natürlich schon ein bisschen sensibel
handeln, klar,
das
ja.
Ganze. Weil ich gehe jetzt da nicht hier und frage einen Rollstuhlfahrer, ja, wie geht es dir beim Sex? Ne?
Ja.
Man weiß, normalerweise wird der kleine Walter noch relativ gut durchblutet. Ne?
Mhm.
Also, das funktioniert noch ganz gut. gut.
Aber du hast kein Gespür.
Genau, ich spüre es eigentlich leider nicht. Ne? Also wir nehmen einfach Sex ganz anders wahr. Ne? Also bei mir funktioniert Sex einfach viel mehr im Kopf, als wir im Gefühlsbereich, ne? Sag ich jetzt einmal.
Aber dir geht es vor allem auch darum, dass ihr gut geht, ne?
Ja, genau, auf alle Fälle. Ne?
Also du kannst aber trotzdem nach wie vor Sex haben, er wird steif und du hast ja auch noch Kinder gezeugt damit.
Genau. Also Gott sei Dank hat eben so ein schlauer Mensch einmal Viagra erfunden zum Beispiel. Ja. Ich mache da keinen... Für uns Querschnittgelähmten ist das einfach, ich sage jetzt einmal, was wirklich eine super Sache, ne?
Ja.
Weil einfach die Durchblutung funktioniert, die Schwellung wird halt einfach dann künstlichen Medikamenten eigentlich hervorgerufen und ich habe keinen Samenerguss mehr zum Beispiel, also keinen natürlichen mehr. Bei mir, der Körper produziert zwar Spermien, aber die werden über die Blase ausgeschieden zum Beispiel. Mhm. Und das haben sie mir zum Beispiel auch im Reha-Zentrum in Murnau, wie du sagst, wir wollten ja noch Kinder haben. Mhm. Wir haben Gott sei Dank eben nach meinem Unfall ein halbes Jahr später eben ein gesundes Mädchen zu bekommen. Und eben auch, wir wollten sie bei den einen belassen. In Österreich ist es so, dass in so einer Situation drei künstliche Befruchtungen bezahlt werden. Mhm. Es hat leider, meine Frau hat ein relativ schlankes Becken und ist sehr, sehr schmal und hat aber bei drei Versuchen eigentlich keine Wirkung gezeigt. Dann haben sie gesagt, okay, wir sollten es doch versuchen, vielleicht zwei Eizellen zu befruchten. Mhm. Und dann haben beide was gewonnen. Und wir haben richtig glücklich über unsere Familie.
Drei Mädels.
Ich habe drei Mädels,
Büchsenmacher, genau. Büchsenmacher, sagt man da, oder?
Drei Mädels und der Hund ist auch noch weiblich. Aber ist wieder ein Zeichen auch nach außen. Wenn man es vielleicht auch selber körperlich nicht schafft, man kann Hilfe annehmen und es ist immer wer da, der einen supportet, der einen unterstützt, wenn ich alleine irgendwo nicht aufgekommen. Mhm. Es gibt immer freundliche Menschen, wie ich zuerst gesagt habe, einfach Menschen mit Beeinträchtigung so behandeln, dass einfach, also nicht aufdringlich sein, gell? Weil wenn mir ständig wer fragt, man kann da helfen, oder mache ich das machen, oder mache ich das machen, das geht mir vorher am Zeiger.
Aber gell? Man sieht es da in der Bumsen, wir sind reingekommen in der Bumsen, bist du natürlich auch ein kleiner Star, muss man sagen. Da bist du schon, da wird jetzt dann auch noch Foto gemacht mit den Medaillen und so. Aber da hat der Wirt auch extra Rollrampen gemacht, dass du auffahren kannst. Und das ist quasi selbstverständlich, dass dein Umfeld da auch auf die Rücksicht nimmt und sagt, hey, der Walter kommt, die Rampen, die ist selbstverständlich gleich baut.
Nein, überhaupt kein Problem. Das ist nur so ein Ding, wo man runterklappen kann. Gell? Also baulich ist natürlich ein altes Gebäude, ist schwer zum Umrüsten auf Barrierefreiheit. Ne? Aber gerade die Bumsen, da haben wir Anekdoten, ne? Weil da haben wir Bogbi-Anstich gehabt von meinem Hauptsponsor, von der Brauerei, vom Baumgartner. Und ja, und wirklich auch schon ein bisschen über den Durchstrungen. Gell? Normalerweise trinke ich ja wirklich nicht so viel und ist wirklich überschaubar mein Alkoholkonsum. Gell? Aber da bei so Anlässe muss man natürlich ein bisschen mittrinken. Gell? Sehr klar. Und dann ist ein zweiter Röstivorer da gewesen, auch Stammgarten in der Bumsen und der Hundling hupft da mit seinem Rösti da ganz locker da über die drei Stufen runter Richtung Gaststuben. Drei Stufen sind es, ja. Und der unsportliche Typ, das kann, dann kann ich das auch. Ne? Ja, denkst du, ne? Hey, mir hat es runtergezogen, bevor der Schankel hing.
Das bringt uns eigentlich schon zum Frühstück mit Bierwagen.
Bravo. Der Frühstück mit Bierwagen.
War schon die Rauschgeschichte.
Das war eigentlich schon die Rauschgeschichte. Aber hast du nur irgendeine Rauschgeschichte, nur irgendwas Lustiges, was da mal passiert ist?
Es gibt ganz viele Sachen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht darüber. In meiner ersten aktiven Zeit, da war ich wirklich vor einem Zelt für zum anderen gelaufen. Gell? Und gestern hat mir erst auch wieder ein Freund darauf aufmerksam gemacht, was für ein Volksfest unsere Hochzeit war. Gell? Mhm. Der Kirchenwirt in Rheinbach hat gesagt... Ja,
du warst aber noch nicht im Rollstuhl.
Ja, da bist
du
im Rollstuhl gesessen. Okay. Standesamtlich haben wir eigentlich vor dem Unfall geheiratet und wir haben auch die kirchliche Hochzeit schon geplant gehabt. Durch meine UNO-Zeit und so wirklich Einlagen in ganz Österreich verschickt, an die UNO-Kollegen damals auch und so. Haben wir leider dann die erste kirchliche haben wir absagen müssen, eben da ist der Unfall dazwischen gekommen. Mhm. Haben sie aber dann 2002 nachgeholt und ein Volksfest gemacht daraus. Wirklich ein Volksfest. Der Kirchenwirt hat gesagt, er hat wirklich viel, ein großes Wirtshaus. Und einen großen Saal, und einen Speisesaal, und einen Nebenstübel, und einen Gaststuhl, und einen Partystadel, gell? 1200 Leute. Ne?
Wahnsinn!
Und dann hat er gesagt, hey Walter, jetzt darf keiner mehr kommen. Ne?
1200 Leute bei der Hochzeit.
Und der Wirt ist schon mal gesagt, ne?
Ja, bitte. Hey, da,
ich bin bei 13 Vereinen dabei, geht. Das beginnt, weißt du, vom Motorradclub über Feuerwehr bis zum Fußball. Ich habe aktiv Fußball gespielt, auch vor dem Unfall. Vom Skiclub bis zum, ja, keine Ahnung, UNO-Kollegen, Rollstuhl-Basketball-Kollegen waren damals auch schon dabei. Ja, das waren Bumm, voll die Hitten.
1200 Leute. Allein nicht beim Gratulieren, oder? Das dauert geil, ja 5 Stunden.
Ja, wir haben sie auch gesagt. Bei uns im Innviertel hat man den Brauch, was der von Brautstellen. Ja. Den haben wir dann im Partystall gemacht. Ey, eine Viecherei, was
ja, das glaube ich.
Die Leute mit dem Bobbycar rundum gefahren und was der eben wirklich auch gefeiert auf die Tische. Einfach wirklich Volksfeststimmung.
Cool. Ja,
dort,
cool.
Wo uns wir im Viertel am wohlsten fühlen. Ne?
Ja, super.
Im Gasthaus beim Volksfest.
Ja, Wahnsinn.
Nein, richtig genial. Und eine Kleinigkeit, eine kleine Anekdote noch. Bin ich auch schon im Rollstuhl gesessen und bin ich mit einem Freund, ich habe ein Monoski gefahren dann früher auch, also vor meiner aktiven Handbike-Karriere viele Sportarten ausprobiert, wo es noch möglich ist, auch, und unter anderem auch Monoski fahren, habe ich sogar bis in B-Kader geschafft, war mir Elmar Schäfer, Freunde-Wochenende, gell, zum Skifahren. Hey, natürlich den Whisky eh nie abgeneigt. Einen guten Bourbon halt ist immer gegangen, gell, auch im Rollstuhl. Und dann haben wir uns so eine Flasche Whisky gekauft und dann halt gemütlich auspippelt. Und natürlich einen vollen Zacken, ist eh klar, irgendwie. Und dann fahren wir so durch die Stadt und irgendwo war ein Polizeieinsatz. Die haben da in irgendeiner Diskothek Schlägerei geschlichtet, gell? Und ich habe nichts Besseres zu tun, die leere Whiskyflaschen ins Polizeiauto reinzuschmeißen. Ne? Der Polizist hat zwar nicht gesehen, was ich da habe, aber er hat gesehen, dass das Licht angeht und wieder ausgeht. Ne?
Ja.
Kommt da zu mir her und packt mich schon und will mich schon, was ich da jetzt da habe, und hier und her, was wirklich angefahren. Gell? Mein Freund hat mich schon bald, der hat gesagt, was soll das, ne? Wieso, weißt du, wenn du angespießt bist, dann macht er das nichts. Ne? Und bis er sich ausgestellt hat, dass der Polizist gesehen hat, dass ich die Flaschen noch ins Auto reingeschmissen habe. Die erste blöde Ausrede, was mir eingefallen ist, war einfach, ich habe keinen Glascontainer gefunden, jetzt habe ich das ins Auto reingeschmissen. Also, eine blöde Geschichte.
Die haben die dann nicht festgenommen?
Nein,
oder so.
Das war Gott sei Dank. Die haben gesagt, geht's heim, schlaft sich am Arsch aus.
Wahnsinn. Mir würde nur interessieren, jetzt zum Thema Forschung, hast du schon angeschnitten, aber wie weit ist das, würdest du sagen? Ist man da nah dran an irgendeinem Durchbruch oder ist das einfach ein permanentes Forschen und man weiß nicht?
Das ist noch Zukunftsmusik.
Ich habe das Gefühl, da stoßt man irgendwo an seine Grenzen. Gell? Weltweit wird sehr viel geforscht. Dass aktuell viel Forscher, viel Wissenschaftler an unser größtes Problem, was wir haben, weltweit arbeiten, ist auch logisch und auch gut so und auch richtig so. Aber wenn man im querschnittgelähmten Bereich irgendwas einmal findet, dass das durchtrennte Rückenmark geheilt werden kann, ich glaube, da kann man sich richtig viel Kohle machen.
Aber es ist ja
auch
so,
das haben wir auch schon viel probiert.
Es ist ja auch so, dass man jetzt schon total viel Fortschritt macht, auch bei Handnerven und so. Also auch wenn man Hände abtrennt oder Finger, dass die dann wieder funktionieren. Also diese Nerven, die kann man ja schon sehr erfolgreich zum Teil wieder zusammenflicken, was vor Jahren auch noch nicht gegangen ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich trotzdem irgendwann nur eine Frage der Zeit, bis das auch beim Rückenmark funktioniert, oder?
Es dürften ganz spezielle Nervenzellen sein. Also nach dem Bruch haben sie mir erklärt, nach der Verletzung, dass über diesen Bruch eine Schicht bildet, wo es auch so sein muss, dass eben das stabilisiert wird. Aber diese Schicht verhindert anscheinend, dass die Nervenzellen wieder zusammenwachsen. Mhm. Und wie gesagt, das sind viele Menschen schon probiert. Der Christopher Reeve zum Beispiel mit seiner Foundation. Oder eben, es gibt ganz viele Menschen, die was wirklich viel Energie und Geld einstecken in das Ganze. Man kann nur hoffen, dass diese Schutzschicht da irgendwann einmal durchtrennt wird und wirklich die Nerven zusammenfinden. Mhm. Es sind nur die Nerven, gell? Also ich habe nur, keine Ahnung, die Muskulatur, die Sehnen, die Knochen, ist ja alles noch da.
Wenn dein Nerv zusammengemacht wird, dann könntest du wieder gehen.
Genau, ja, genau. Wäre eigentlich, das ist der einfachste Weg. Ne? Vielleicht hast du schon was gefunden ist in deinem Moment.
Ja, leider nicht. Das leider vernebelt nicht. Mir das Baumgartenbier schon. Was mich noch interessiert, du bist Papa von drei gesunden, hübschen Töchtern. Was gibst du denen auf dem Weg mit, was vielleicht ein normaler Papa nicht gibt? Also gerade in Bezug auch mit der Behinderung. Die zwei davon haben die ja schon so kennengelernt, oder eigentlich alle drei, weil die jüngste war auch noch nicht auf der Welt. Nein. Also was gibst du denen mit? Wie sind die mit dir aufgewachsen, wo du sagst, das wird vielleicht einem normalen Vater oder einer normalen Mutter einmal nicht so schaden, dass einer das mitgibt.
Nein, unbedingt. Also, es ist ja im Kindergarten schon prophezeit worden, dass sie ganz was Spezielles haben. Sie haben eine sehr soziale Ader, alle drei. Und das ist natürlich schon das ganze Schöne dran. Wenn man mit einem Rollstuhlfahrer aufwächst, also sie erschrecken immer wieder, wenn ich meinen Stehstuhl oder meinen Stehtisch einstehe und sie mich aufrecht stehen sehen, weil einfach die sind es nicht gewohnt, ne? Ist logisch. Und ich sitze immer und ich bin immer unter ihnen und jetzt mittlerweile haben sie auch schon groß, dass sie wieder oberschauen, aber ich gebe einem einfach mit, ich kann zwar kein Baumhaus bauen mit einer, ich kann nicht Fußball spielen mit einer, ich kann nicht, keine Ahnung, irgendwo wandern gehen oder bergsteigen oder sonst was, was wir Väter sonst mit unseren Kindern ganz gern machen, aber ich gebe einem einfach dieses Soziale mit, glaube ich, dass einfach durchs Leben gehen sollen und offen sein sollen und wirklich mit allen Menschen so offen kommunizieren sollen, ob der jetzt anders ist, ob der andere Hautfarbe hat, ob der Kopftuch am Kopf hat oder ob der, ganz egal wie der Mensch ausschaut oder wie er sich artikuliert, ne? Wir haben ja leider das Vorurteil, wenn sich jemand nicht ausdrücken kann, dann wird er sofort als dumm abgestempelt, ne? Zum Beispiel. Also wir Menschen sind ja eigentlich da ja, unbarmherzig oder so, gell? Aber ich will einem einfach mitgeben, dass für sich selber achten müssen und aber auch für die Umwelt und für die Mitmenschen verantwortlich sind. Mhm. Und ich glaube eben, wie gesagt, dieses soziale Denken ist ja im Kindergarten schon prophezeit worden, in der Schule nach wie vor noch. Und ja, vielleicht schlagen sie mal einen sozialen Beruf ein. Die Große studiert jetzt mittlerweile Rechtswissenschaften in Salzburg.
Gerechtigkeit
siegt.
Der ist auch ausgeprägt.
Ich habe viel mit meinen Kindern nicht machen können, aber ich glaube, ich gebe ihnen einfach die Wärme, was viele Eltern, und das ist, glaube ich, der Schlüssel auch zu dem Ganzen. Jetzt, keine Ahnung, bei den Familienfesten zum Beispiel, oder das merkt man schon, wenn sie irgendwie sich das Herz ausschütten müssen. Der Zwilling ist ja gerade in so einer Phase, wo halt die Eltern wenig mit zu reden haben, ne? Wo sie eigentlich ihren eigenen Weg gehen wollen und in der Pubertät und so, ist sowieso sehr schwierig, aber sie können immer wieder zu mir kennen und wir Männer können nicht über Liebe reden zum Beispiel. Es fällt uns auch sehr schwer. Ne? Da geht es jetzt nicht um körperliche Liebe, sondern wirklich um die Liebe, wo es in jedem von uns selber drinsteckt. Ne? Wir müssen nur erkennen, dass wirklich jeder von uns voller Liebe ist und diese Liebe weiterzugeben und gerade an meine Kinder oder gerade an die engeren Verwandten. Ja. Ist unbedingt erforderlich und unbedingt notwendig.
Ja, ich kann kurz stören. Walter, zwei hübsche Damen von der Brauerei fragen nach dir.
Ganz normal, Walter, ist schon wieder gefragt. Wir stoßen an. So gerne, wir brauchen dann noch 5-10 Minuten und dann sind wir schon da. Dann okay, bestellen wir schon das Mittagessen. Dann
gib mir einer dabei auch
noch was heute. Hübsche Damen kannst du immer einmal lassen.
Als gefragter Mann, das ist ein Wahnsinn.
Der Eli macht das schon. Lieber Walter, jetzt haben wir gerade über der Familie geredet, was du deinen Töchtern mitgibst. Du hast vorher schon gesagt, du bist ja auch politisch tätig und dein großes Ziel ist, den Spalt in der Gesellschaft zu kitten und das zu überwinden. Wie wirst du das machen? Oder
genau, ich werde das jetzt langsam anfangen. Ich werde das langsam angehen. Es gibt verschiedene Plattformen, genau auch wie diese, eure Plattform, wo man wirklich Messages weiterbringt, wo man wirklich seine Ideen, seine Gefühle mit einbauen kann. Ihr habt es jetzt vorher schon gemerkt, das beginnt von Aussagen, die ich fast nicht rausbringe, weil ich zum Weinen beginne. Ich bin ein sehr Bauch-Gefühlstyp. Ne? Nicht wirklich intelligenter Mensch, aber das, was ich erzähle, glaube ich, das kommt bei den Menschen an. Und gerade so Plattformen wie eure oder gerade so Möglichkeiten, ich werde jetzt in nächster Zeit, ich habe alles erreicht, was es im Behindertensport zum Erreichen gibt. Und ich werde in nächster Zeit, der Weg nach Paris werde ich noch beschreiten sportlich, aber ich werde in nächster Zeit...
Die nächste Olympiade.
Genau, 2024 in Paris. Mhm. Also jetzt sind noch Winterolympiaden in Peking, also am kommenden Februar. Haben die Behindertensportkollegen aus dem Winter an der Reihe und die nächsten Sommerspiele haben dann 2024 in Paris. Ich werde meine sportliche Karriere bis dorthin auslegen und aber das anders sehen. Ich habe niemanden mehr was zu beweisen, außer vielleicht mir selber. Ich brauche niemanden, keine Sponsoren, kein Sportministerium, kein Fachverband mehr irgendwas beweisen, weil ich einfach alles erreicht habe, was im Behindertensport zum Erreichen gibt. Wo sie eben an die Menschen transportieren will. Und wie gesagt, da brauche ich Plattformen wie eure, dass das zu den Menschen kommt. meine Einstellung zum Leben, den Willen aus einer schwierigen Situation, wo das Beste zu machen. Und es kommt ein Hauptsponsor auf mir zu, der mir diese Plattform vielleicht auch geben kann. Also es geht nicht darum, um einen Walter Ablinger bekannter zu machen oder populärer zu machen oder dass ich will mir auch nicht als Vorbild aufdrängen. Mhm. Wenn jemand sagt, okay, das, was der Walter Ablinger macht, ist in Ordnung so, das ist okay, das taugt mir, aber ich will auch nicht jemand sagen, du musst das genauso machen, das will ich ja nicht. Mhm. Ich kann jedem gerne einen Ratschlag geben, wie man wirklich vielleicht aus meiner Lebenssituation natürlich erzählen. Ich kann nur meine Geschichte erzählen. Mhm. Ich will auch nicht irgendwen anderen irgendwas anders aufdrängen. Jeder muss sein Leben selber leben und das ist das Wichtigste. Wir müssen uns bewusst werden, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und jeder für sich selber zuständig ist. Und wir aber auch in einer Gesellschaft leben, wo wir für die anderen Verantwortung übernehmen sollten. Genau, und diesen Spalt in der Gesellschaft will ich versuchen, mit meiner Person zu überwinden und eben auch auf verschiedenen Plattformen. Sei es dann irgendwann, keine Ahnung, auch mit einem Blog, mit einem eigenen, sei es mit Werbung, als Testimonial irgendwas, gell? Sei es mit persönlichen Gesprächen.
Vorträge machst du ja.
Vorträge mache ich auch, genau. Und es gibt wirklich viele, viele Menschen, die durch meine Geschichte eben auch zum Nachdenken kommen und zum Weinen beginnen. Und das fasziniert mich schon wieder, weißt du? Ich kann einfach, ja, ich habe nie einen Rhetorikkurs gemacht. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Mentaltrainer, ich bin einfach der Walter Ablinger, genauso wie er aufgewachsen ist bei uns im Innviertel, da bodenständig und ehrlich und anständig und auch religiös. Also für das bin ich meinen Eltern extrem dankbar, dass sie mich so erzogen haben, wie sie mich erzogen haben. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das ist, glaube ich, 180, 200 Jahre alt. Mhm. Holzhaus, gell? Da haben die Eisblumen innen gestanden bei den Fenstern. Gell? Wahnsinn. Wir haben nur einen Ofen gehabt im Haus und wirklich das Wasser selber warm machen müssen zum Waschen und solche Sachen. Wirklich in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Aber das, was mir meine Eltern mitgekommen haben, und das ist für alle anderen da draußen genauso wichtig, die Prägung vom Elternhaus, das ist einfach der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Und ja, wenn man die Bodenständigkeit nicht verliert, glaube ich, dann kann man auch mit einfachen Worten Leute zum Nachdenken bringen. Und das möchte ich einfach irgendwie versuchen, auf ganz Österreich auszuweiten. Mhm. Dass man einfach sagt, okay, ein einfacher Mensch aus einfachen Verhältnissen, nur durch vielleicht, man kann das nennen, wie man will, ob der Jesus heißt, ob der Allah heißt, ob der Buddha heißt, ob der Muhammad heißt, ob der, keine Ahnung, Manitou heißt oder Ganesha oder sonst irgendwo, mhm, ganz egal, wie der Typ heißt da drum, man braucht irgendwas an das, was man glauben kann. Ob das Universum heißt, viel glauben an irgendwelche Energien oder irgendwie, keine Ahnung, an die Natur. Es gibt da so viele Sachen, wo wir Kraft schöpfen können. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschen was haben, an das, was wir glauben können. Mhm. Und das, was uns Halt gibt. Und gerade in schwierigen Situationen braucht man das. Mhm. Und immer schön dankbar sein. Also nicht nur dankbar sein, wenn es uns schlecht und dreckig, mhm, geht, sondern wirklich auch dankbar sein, dass wir in der Früh die Sonnenaufgänge sehen, mhm, zum Beispiel.
Mhm. Das Gegenwärtige.
Und genau. So wie heute tatsächlich. Ich habe heute in der Früh schon ein Foto gemacht vom Sonnenaufgang, geil, weil ich so dankbar war, weil er so schön war.
Bist du einfach ein geiler Typ, muss ich sagen. Ja, das ist echt super. Ja, wenn man sowas erkennt, gell? Also, wir leben so in unserem Trott dahin, gell? Ja. Aber wirklich, ja, wenn man das sagt, wie cool das ist, wie schön das bei uns in Oberösterreich ist, halt, mhm, da kriege ich ja schon wieder Ganselhaut und nasse Augen.
Möchte ich gar nicht nach Niederösterreich fahren.
Bloß wir waren ja schon kurz in Deutschland, wenn man wegkehrt. Das war
schon ausflug, über die Grenze schauen. Ne? Was mich jetzt noch interessiert, Walter, ich glaube, es hat immer vorher nochmal über Sexualität und Verdauung etc. geredet, was wichtig ist. Aber was viele Leute auch nicht wissen, was mich da noch interessiert in dem ganzen Zusammenhang, ist auch ein bisschen die Finanzierung. Wenn man so einen Unfall hat, kriegt man da Hilfen vom Staat? Kriegt man da Versicherungshilfen? Also gerade die ersten 10, 12 Jahre, bis du den Titel noch nicht gehabt hast, wo du auch Sponsoren noch nicht so auf dich aufmerksam gemacht hast, hast du ja auch noch für deine Familie sorgen müssen. Mhm. Wie kommt man denn da finanziell in so einer Situation, mhm, durch?
Das Allertraurigste an der ganzen Situation, wenn man einen Unfall hat, dann ist man zweigespalten, sage ich mal, in Österreich. Ne? Es werden leider, diese Gesellschaft wird unterschiedlich behandelt. Wenn man jetzt einen Freizeitunfall gehabt hat, wo man eben, keine Ahnung, Motorrad, Fallschirmspringer, keine, mhm, Ahnung, Paragliden, Skifahren, Snowboarden oder sonst irgendwo schwimmen oder so, wo wirklich auch in der Freizeit ein Unfall passiert, da hat man extreme Probleme, extreme finanzielle Probleme, ja, wenn man nicht irgendwie wieder in Alltag, in Arbeitsalltag integriert werden kann, da hat man echt massive Probleme. Wenn man aber jetzt einen Arbeitsunfall gehabt hat, so wie in meinem Fall, dann ist das sehr gut von der Versicherung abgedeckt. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in diese Scheißsituation gekommen bin durch einen Arbeitsunfall. Mhm. Viele haben das Glück leider nicht und müssen sich eben selber wieder irgendwo über Wasser halten. Und da kritisieren natürlich unseren Gesetzgeber schon sehr stark, wieso wird der Unterschied gemacht zwischen Freizeitunfall und Arbeitsunfall. Der hängt genauso scheiße beieinander mit seiner Gewehrschnittklemmung.
Sitzt genauso im Rollstuhl.
Ne? Sitzt genauso im Rollstuhl, geht es vielleicht sogar noch schlechter, hat vielleicht nicht das soziale Umfeld, wie sie auch ich gehabt habe, ne? Wo es mir halt gegeben hat. Aber die Situation selber zu bewältigen, ist schon klar, dass da viel Brechen dran an dieser finanziellen Situation nochmal. Bei mir war es eben Gott sei Dank Arbeitsunfall. Der Versicherungsträger kommt da relativ viel auf, also Hilfsmittel, eben Katheter und solche Sachen.
Du brauchst ja auch dein Haus, du hast gesagt, du hast ein neues Haus gebaut, das wird auch nicht behindertengerecht gewesen sein am Anfang, oder? Also,
nein, gar nicht.
Lift und alles Mögliche braucht man da, ein neues Auto und Co.
Das ist kostet ja Schweinekohle, ne? Also der Rollstuhl alleine schon, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Euro, wenn du einen halbwegs normalen brauchst. Dann der Lift sowieso, wenn man solche Sachen oder eben ein behindertengerechtes Bad habe ich gekriegt. Dann, weißt du, das ist echt eine Masse, was da an finanziellen Belastungen noch auf einen zukommt. Wenn man da nicht jemanden hat, der was da irgendwie einen unterstützt. Ich bin extrem gut vor allem von meinen lokalen Vereinen unterstützt worden. Der Fußballverein, wo ich mich da gespielt habe, auch zum Beispiel, oder eben auch die Gemeinde, da ist ja jeder hinter mir gestanden, haben Benefizveranstaltungen gemacht. Und wir spenden auch super gern an Licht ins Dunkel, ist auch ganz wichtig zum Beispiel für wirkliche Leute, die es nötig haben. Wenn man in seinem eigenen Umfeld schaut, wie viele Menschen das eben in einer Situation geschlittert sind, wo sie nichts dafür können, aber eben auch keine Auswege mehr gibt. Wenn man irgendwie in einer Community das gemeinsam irgendwie das Leid mindern kann, ja bitte, bitte Leute, tat es. Und das hilft einfach den Betroffenen extrem, wenn es einfach das soziale Umfeld einfach funktioniert. Und ja, ich habe das große Glück gehabt, eben die finanzielle Lage durch auch, wir schimpfen auch über Versicherungen, ne? Große, hohe Prämien und so, aber die Invaliditätsversicherung war in meinem Fall einfach auch ein Glücksgriff. Mhm. Ich habe meine Unfallversicherung gemacht, wie ich so ein Lehrling war, wie ich als Zimmererlehrling begonnen habe. Und komischerweise war das auch so, mein Versicherungsvertreter, wir haben eben unser gekauftes, umgebautes Haus eingezogen und haben eben die Hausversicherung gemacht. Und dann hat er gesagt, naja gut, die Unfallversicherung ist jetzt, weiß nicht, 15 Jahre alt und da dürften wir mal ein bisschen nachschärfen und dann die Invalidität erhöhen. Ne? 3 Monate vor meinem Unfall habe ich die Invalidität erhöht und immer, ich hab nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann einmal vom Dach runterfalle. Aber das hat mir einfach finanziell einen Rückhalt gegeben nachher. Also, die soziale Verantwortung der Versicherungsvertreter. Man glaubt es nicht, aber was die für Verantwortung auch bei uns in der Bevölkerung haben.
Immer dann, wenn was passiert.
Genau. Wir hoffen es, dass keiner braucht. Ja. Aber wir schimpfen dann ja mal über Prämien, aber ja, in meinem Fall war es halt einfach auch irgendwo Absicherung, ne, für das weitere Leben.
Walter, vielen Dank für dieses großartige Frühstück mit Bier.
Wahnsinn, die Bumsen ist schon hinter dir an und Frauen warten auf dich und Leberkäse und alles Mögliche. Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es nur einen kurzen Bier-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier-Word-Rap.
Die Zukunft stelle ich mir so vor, also in 10, 15, 20 Jahren.
Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Ich würde ganz gern gern diesen Planeten verlassen und sagen, danke, dass ich da sein dürfen habe. Danke, dass ich die Erde schöner verlassen habe, als wie ich es vorgefunden habe.
Mein Rollstuhl ist für mich?
sind meine Schuhe irgendwo, keine Ahnung. Das ist ein Körperteil von mir geworden, das ist mein Fortbewegungsmittel.
Das will ich unbedingt noch erreichen.
Das ist eine schwierige Frage. Ich will unbedingt meine Familie noch mehr mit mir einbauen. Als Sportler ist man extrem ehrgeizig und extrem egoistisch. Und wenn ich meine sportliche Karriere beende, dann will ich mein soziales Umfeld viel, viel mehr Energie schenken und viel mehr Liebe schenken.
Und am Ende fragen wir immer noch, tot oder lebendig, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
war geil, war es wirklich, der wird wahrscheinlich kein Bier trinken, aber der Dalai Lama. Also das war echt cool, weil ich mit denen mal einen Tee trinken könnte.
Frisur habt ihr dasselbe und ich begib mir auch schon langsam in diesen Frisur. Du
bist buddhistisch.
Ja. Walter Ablinger, vielen, vielen Dank für dieses wirklich ehrliche, aufschlussreiche und tolle Frühstück mit Bier. Instagram, Facebook findet man die, da muss man die folgen, weil man wieder tolle Neuigkeiten aus deinem Leben bekommt und wir freuen uns dann schon auf Paris.
Jawohl, haut's auf das.
Haut's auf das, die Mädels kommen.
Und Mädels stehen eine Schlange.
Wir sagen,
das müssen wir bei unserem Model hochleben lassen.
Ja, wir trinken jetzt noch ein Weißbier mit dem Kali am Gesicht und sagen, vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank, bis bald.
Gutes Nächstes.
Servus, habe dir.
Frühstück mit Bier.